Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, liebe Geschwister hier im Gottesdienstraum, auch im Netz. Grüße nach Florida, Grüße nach Starnberg und auch sonst wohin. Alle, die uns jetzt zuschauen, zuhören oder auch später. Heute haben wir ein Thema mit dem Titel Seelsorger, ist das biblisch? Dass der Begriff weltlich bekannt ist, ist uns allen klar. Die Frage, die uns heute beschäftigt, ob dieser Begriff auch biblisch ist. Seelsorger gibt es bei der Bundeswehr, Seelsorger gibt es bei der Polizei, Seelsorger gibt es im Krankenhaus, Seelsorger gibt es an vielen, vielen Ecken. Also da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, dass dieser Begriff existiert in der Welt. Heute wollen wir das gemeinsam studieren. Ist das biblisch? Die Kinder Gottes sind dazu berufen, in Seelenruhe zu leben, nicht in Seelensorge, wenn man als Gegensatz zu Seelenruhe Seelensorge nehmen. Wir sind dazu berufen, in Seelenruhe zu leben. Der Jesus sagt, kommt her, ihr die mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken, ihr werdet Ruhe für eure Seelen finden. Also wenn wir bei ihm sind, haben wir unsere Seelenruhe. Und wenn wir nicht bei ihm sind, haben wir die Seelenruhe nicht. Haben wir die Seelensorge. Wenn wir die Seelenruhe haben, dann haben wir Ruhe und Frieden in unserer Seele. Wenn wir die Seelensorge haben, dann haben wir Unruhe und Unfrieden in unserer Seele. Doch leider gibt es unter den Gläubigen viele Unmündige, die mühselig geplagt und beladen sind. Es ist ja nicht so, dass alle Gläubigen in der Seelenruhe leben. Das wäre das Optimale. Das wäre das, wozu wir berufen sind. Wir haben sehr oft über die Berufung gesprochen. Die Welt versteht unter Berufung, ja, du musst deine Berufung finden. Ja, was ist meine Berufung? Ja, Klavierspieler zu sein. Und der Nächste sagt, Schreiner zu sein. Nein, unsere Berufung ist, Kinder Gottes zu sein und entsprechend zu leben. Das ist unsere Berufung. Und dazu gehört auch, dass wir bei Jesus in Christus die Seelenruhe haben. Aber weil wir noch in dem sündigen Fleisch leben, sind wir immer wieder angefochten, dass wir fleischlich wandeln und nicht geistlich. Und dann kommt automatisch die Sorge, die Unruhe, der Unfrieden in unsere Seele hinein. Was machen wir, wenn das passiert? Sie leben also, diejenigen Gläubigen, die unmündig sind, das wollen wir nachher auch sehen, was heißt unmündig? Das Wort Gottes spricht sehr oft über die Unmündigen und über die Mündigen. Klar. Alle Gläubigen, die unter 18 sind, sind unmündig, die über 18 sind mündig. Das ist wieder eine weltliche Definition. Mit dem Alter, die hat nichts zu tun. Es gibt viele, die fast 100 geworden sind, sind geistlich immer noch nicht mündig. Und es gibt Leute, die noch nicht 18 sind und doch mündig geworden sind. Diese Menschen leben also nicht gemäß ihrer Berufung in Seelenruhe, sondern in Seelensorge. Sie haben die Berufung, in Seelenruhe zu leben, leben aber nicht. Und jammern Tag und Nacht, dass sie Sorgen haben. Ja. Wenn du deine Berufung verlässt, dann wirst du natürlich auch nicht das Versprochene, die Verheißung Gottes haben. Was man sät, wird man ernten. Du hast eine Berufung, geh in deine Berufung hinein, dann hast du deine Ruhe für deine Seele. Bleibst du außerhalb dieser Berufung, dann hast du die Unruhe und den Unfrieden in deiner Seele. Was ist die Ursache und was ist die Lösung? Das wollen wir heute vertiefen. Dass der Zustand existiert, dass viele unmündige Gläubige in der Seelenunruhe oder Seelensorge leben, ist auch Fakt. Aber es hilft nicht, wenn wir sagen, Bruder oder Schwester, du hast keine Ruhe in deiner Seele, keinen Frieden in deiner Seele. Das ist erstmal eine Feststellung. Das haben wir natürlich sehr gut charakterisiert. Aber das hilft dem Bruder und der Schwester auch nicht, wenn man nur sagt, ja, du hast keine Ruhe in deinem Leben. Du bist immer unruhig. Du hast keinen Frieden. Du bist immer besorgt. Du machst dir Sorgen über alles. Machst du die Augen auf früh oder hast du schon Sorgen? Und machst du die Augen zu, auch in Sorgen. Und während der Nacht lebst du auch in Sorgen. Deine Träume sind voller Sorgen. Und dann stehst du früh auf, bist du noch fertiger als vorher, bevor du ins Bett gegangen bist. Ja, nett. Sehr schön beschrieben. Und was mache ich jetzt? Weil dieser Mensch so unmündig ist, braucht Hilfe. Also wir müssen schauen, was ist die Ursache und was ist die Lösung. Damit jeder von uns, jedes Glied an Leib Christi, in seine Berufung hineinkommt. Wir wissen selber, wenn irgendetwas nicht funktioniert bei uns, ist ein Problem für den ganzen Leib. Da zwickt es am Knie. Oh, da fängt man an zu humpeln. Und dauert das länger, dann ist das nächste Glied auch beschädigt. Oder der Körper macht sich eins und versucht dem einen Glied zu helfen, gesund zu werden, damit der ganze Leib fit ist und alle miteinander marschieren. Das wollen wir heute in der heutigen Botschaft im Wort Gottes studieren. Viele sogenannte Kirchen reagieren darauf, so wie die Welt. Immer wenn ein Problem gibt, gibt es auch Veranstaltungen, Dating-Veranstaltungen, verkuppeln Männer mit Männern, Frauen mit Frauen oder Männer mit Frauen, Frauen mit Männern, was weiß ich alles. Es gibt in der Welt, online und so weiter. Ich habe noch nicht die Ehre gehabt, mich mit dem Thema zu beschäftigen, aber ich weiß, dass es sowas gibt. Und natürlich inzwischen auch in vielerlei Kirchen. Das ist ein Angebot, was die Welt macht, macht die Kirche, damit die Leute auch kommen. Und da gibt es für die Senioren was und für die Kinder was und für die Frauen was und für die Mutter-Kind was und Kindergarten und so weiter. Willst du, dass die Leute kommen, musst du denen was anbieten, was ihnen passt und gefällt und dann kommen sie. Und wenn du jetzt zu viel über Gott redest, dann gehen sie wieder, also rede lieber nicht so viel über Gott, dann bleiben sie. Die Wahrheit sowieso nicht. Also, viele sogenannte Kirchen reagieren darauf, indem sie Seelsorge ausbilden, also nicht nur die Bundeswehr, nicht nur die Polizei, nicht nur die Krankenhäuser, auch die Kirchen. Und in Seelsorgediensten einsetzen, die psychologische, emotionale oder religiöse Unterstützung anbieten. Natürlich, man muss immer fragen, für den Geplagten und Mühseligen, der jetzt da ist, der Hilfe sucht, was er glaubt. Entweder geht er zum Militärpfarrer, da kann er ihm vielleicht was über die Bibel erzählen, oder zum Militärmufti, da kann er ihm was vom Koran erzählen, oder zum Buddhisten, da kann er vielleicht vom Buddha was erzählen. Und wenn er Atheist ist, dann erzählt ihm über nichts Religiöses. Sonst haben sie Angst, dass sie den Hilfesuchenden komplett verlieren. Also das sind schon menschliche Überlegungen dahinter. Da musst du schauen, dass du die Leute dort abholst und dort lässt. Dort abholst, um sie zur Wahrheit zu bringen, das wäre natürlich toll. Das hat der Apostel Paulus auch gesagt und getan und uns auch aufgefordert, das zu tun. Aber lass sie doch dort. Jeder soll nach seiner Fassung selig sein, nach dem Motto. Für die in Seelsorge lebenden Gläubigen erscheinen diese ausgebildeten Seelsorger als Lösung für ihre Situation. Oh, ich schaff's alleine nicht, jetzt habe ich einen Seelsorger gefunden. Und der eine oder andere von uns hat einige Seelsorger kennengelernt, in kirchlichen Bereichen oder außerkirchlichen Bereichen, aber insbesondere im kirchlichen Bereich, wo er sagt, ja, das ist mein Seelsorgekamerad, den habe ich seit 10 Jahren, den habe ich seit 20 Jahren, den habe ich seit 5 Jahren. Das kann ein Geschäftsmodell sein, das kann aber auch für die eigene Befriedigung oder Existenzberechtigung, wenn man selber seine Berufung nicht gefunden hat, dann sucht man seine Berufung woanders. Dann erzählt man irgendwelche Anhängerschaft, die auf ihn angewiesen sind, die sagen, jawohl, ich brauche dich immer wieder, wann hast du wieder Zeit für mich? Wenn das um die Wahrheit geht, ist wunderbar. Aber wenn es darum geht, dass die Menschen in der Unmündigkeit bleiben, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, vielleicht einen Monat oder ein Jahr oder sogar Jahrzehnt, dann ist es nicht mehr von Gott. Um diese zu beurteilen, wollen wir die heutige Botschaft wie folgt aufteilen. Was bedeutet Seelsorge? Seelsorge, das ist ein weltlicher Begriff, ist definiert, aber wir wollen anhand der Schrift, anhand der Bibel mal ein bisschen tiefer anschauen. Was bedeutet das biblisch? Weltlich ist anerkannt. Wenn du eingibst in Wikipedia oder inzwischen bei verschiedenen KIs, dann kriegst du eine wunderbare Definition, was Seelsorge bedeutet. Gibst du das in deine Bibel, findest du gar nichts. Ja, was ist da los? Ja, die Bibel ist 2000 Jahre alt, die haben den Begriff noch nicht gehabt. Was ist die Ursache der Seelensorge? Was ist die Lösung für die Seelensorge? Wer trägt Verantwortung für die Gläubigen, die geplagt und mühselig sind? Wie werden die Unmündigen zur Mündigkeit geführt? Und dann Fazit. Was bedeutet Seelsorge? Lass uns zunächst das unbiblische Wort, findet man das nicht in der Bibel, Seelsorge genauer betrachten. Das Wort Seelsorge setzt sich sehr einfach aus Seele oder Seel, gemeint Seele, und Sorge zusammen. Gegen die Seele kann man nicht sagen, die ist kaputt. Und wenn einer Gott nicht hat, Gottes Geist in sich nicht hat, dann bleibt kaputt. Der kann kaschieren, was er will, wie er will, aber der bleibt kaputt. Reinhold pflegt den Ausdruck, ein gewaschenes Schwein bleibt ein Schwein. Das wird nie ein Schaf werden. Es muss neu geboren werden, dann wird es ein Schaf. Also da können wir eigentlich nicht viel über die Seele reden. Jakobus schreibt in seinem Brief, seelisch, irdisch, satanisch. So eine Art Synonyme. Also da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen über das Wort Seele. Es sei denn, sie wird gereinigt. Wird von Neuem geboren. Das ist etwas anders. Viele Menschen verstehen Seelsorge, setzt sich aus Seele und Sorge zusammen. Viele Menschen verstehen unter Seelsorge, was eigentlich alle Menschen, würde ich schon fast sagen, also es gibt kaum jemand, der das nicht versteht, wenn man sagt, ja, er geht zu Seelsorge. Da ist ein Flugzeug abgestürzt, sind viele Leute gestorben. Auf einmal kommen die Seelsorge alle, nehmen alle ihre Plätze, müssen natürlich, wenn überhaupt Überlebende gibt und wenn nicht, die Angehörigen, sie müssen betreut werden. Das sind Betreuer und die sind wichtig. Für die Welt sind sie sehr wichtig. Seelsorge, eine Betreuung oder eine Beratung für Personen, die seelische Belastungen tragen. Klar, wenn einer seine Frau verliert, sein Kind verliert im Flugzeug, das ist nicht einfach. Und er hat natürlich Gott nicht? Ja, was soll er machen? Er braucht jemanden, der ihm hilft. Passt dieses Verständnis mit der Lehre der Schrift zusammen? Was die Welt macht, interessiert uns nicht. Warum? Weil wir nicht von dieser Welt sind. Wir müssen schauen, was Gott uns sagt. Weil wir seine Botschafter sind. Wir sind seine Kinder. Wir sind hier Botschafter, wir vertreten ihn. Und wir haben schon vor einigen Monaten, vielleicht letztes Jahr, Anfang des letzten Jahres, das Thema gehabt, Gott, wie ehren wir Gott? Warum ehren wir Gott und wie ehren wir Gott? Heute haben wir auch gesungen, Ehre, Ehre, ein Lied. Wir ehren Gott. Gott ehren in erster Linie, indem wir ihm glauben. So ehren wir Gott. Und wenn wir ihm wirklich glauben, dann gehorchen wir auch ihm. Und wenn man Gott glaubt, aber nicht richtig, dann gehorcht man auch nicht. Entweder glaubt man überhaupt nicht, macht sich nur was vor, oder glaubt aber nicht richtig. Hängt auf beiden Seiten. Ja, eigentlich gibt es schon Gott und ich bin jetzt vom Neuen geboren. Ja, aber ich bin auch ein Mensch, bin doch nicht Jesus. Ich kann das und jenes nicht, ich bin doch nicht Jesus. Er ist ein Mensch, unbündig. Warum? Ja, Gottes Kraft in mir ist nicht so stark, dass ich selber alles überwinden kann und geistlich wandeln kann. Das sind die Unmündigen, die Sorgen in ihrem Leben haben. Ich kann es nicht. Ja, bist unmündig, deshalb kannst du es nicht. Weil die Kraft Gottes, die in dir lebt und wohnt, ist dermaßen stark, dass du dir gar nicht vorstellen kannst. Kann alles. Ich kann alles durch den, der mich befähigt, alles zu tun. Was sagt die Bibel generell über Sorgen? Die Schrift sagt unmissverständlich, dass Gläubige sich um nichts sorgen sollen. Es gibt viele, viele Bibelstellen, wir zitieren jetzt ein paar. Philipper 4, Verse 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen. Also, wenn jemand Sorgen hat, lebt nicht in seiner Berufung und somit auch nicht gemäß dem Willen Gottes. Der sich Sorgen macht, lebt außerhalb des Willens Gottes. Wendet euch vielmehr in jeder Lage, wenn Herausforderungen da sind, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, wenn wir, das ist unsere Berufung, so müssen wir eigentlich leben. Gibt es eine Herausforderung? Oh, was machen wir? Warum passiert nur mir immer wieder? Schau mal, alle sind um mich herum zufrieden und glücklich und mir passiert es immer wieder. Und kaum drehe ich mich um, kommt die nächste Ohrfeige. Warum passiert es mir? Nein, nicht jammern und Sorgen sammeln, sondern wendet euch an Gott mit Bitten, Flehen, voll Dankbarkeit und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, willst du den Frieden haben und bewahren, dann macht es, dann wird der Frieden Gottes, der weit über das Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen. Der Friede Gottes wird unsere Gedanken über unsere Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Das setzt voraus natürlich, dass wir glauben, was hier steht. Wenn wir nicht glauben, dann ist es Unfug. Schade um jede Minute, die wir hier verbringen. Wenn wir aber glauben, dann soll man es auch gehorchen, man soll leben. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist natürlich an Menschen gerichtet, die mit Jesus Christus verbunden sind, die zum Christus gehören. Wenn du zu Christus gehörst, dann wirst du Frieden haben. Und Gott wird über deine Gedanken wachen und auch dich im Innersten bewahren. Matthäus 6, 25 lesen wir, sagt ja Jesus, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Ja, ich bin nicht besorgt um mein Leben, sondern um das Leben meines Kindes. Ja, das gehört zu deinem Leben. Was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann der Apostel Petrus sagt in seinem ersten Brief 5,7, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wir sollen keine Sorgen haben. Wenn wir Sorgen machen, treten wir aus dem Christus hinaus und verlieren den Schutz Gottes, verlieren wir den Frieden, verlieren wir die Seelenruhe. Das soll für uns immer ein Alarmzeichen sein, wenn in uns Unruhe herrscht, Unfrieden herrscht. Zurück in den Christus. Was bedeutet? Prüfe dich, wo du gefallen bist und kehr um. Bereinige es, komm wieder zurück. Dann ist alles wieder wunderbar. Da hast du den Schutz, da hast du den Frieden, da hast du die Ruhe. Und dann bist du in der Lage, deinem Bruder, deiner Schwester zu helfen. Wenn du selber in Unruhe und Unfrieden lebst, wie willst du einem helfen? Ein Blinder führt einen Blinden, das passiert, fallen beide in die Grube zusammen rein. Da können sie eine Fete feiern natürlich in der Grube. Aber das hilft ja nichts. Jetzt brauchen sie wieder einen dritten Blinden, der sie vielleicht rausholt. Oder einen Sehenden, der mit der Weisheit Gottes beide vielleicht rausholt. Oder holt er noch zwei, drei dazu. Das Wort Gottes gebietet Gläubigen ausdrücklich. Das ist keine Empfehlung. Das Wort Gottes ist keine Empfehlung. Es ist ein Gebot. Das ist ein Gebot Gottes. Ein Gebot ist ein Gebot. Viele wollen das nicht so gerne hören. Ja, mit euren Geboten, ja, dann muss man eine andere Bibel schreiben. Verfälschen oder was anderes machen. In Gottes Wort gibt es nur Gebote. Es wäre wünschenswert, wenn du das nie machst, ist auch in Ordnung. Nein, bei Gott gibt es nicht. Gibt es nur Gebote. Ja, wir sind doch nicht unter dem Gesetz. Nein, aber trotzdem gibt es die Gebote. Wir stehen nicht unter dem Gesetz. Wir sind unter der Gnade Gottes. Wir werden errettet nicht durch die Erfüllung der Gebote, sondern wir sind errettet durch das Blut Jesu, damit wir die Gebote halten, nicht damit wir die Gebote übertreten. Wir sind zur Freiheit berufen, damit wir aus freien Stücken die Gebote halten und nicht, wir sind frei, wir können die Gebote übertreten jetzt. Also, wir sind, uns gebietet das Wort Gottes ausdrücklich, sich weder als Hilfesuchende noch als Hilfeleistende Sorgen zu machen. Ich würde mal sagen, ja, der Seelsorger, der macht sich Sorgen um den Betagten und Mühseligen. Nein, der darf sich auch nicht Sorgen machen, weder der eine noch der andere. Sorgen darf sich keiner machen. Wenn du deinem Bruder hilfst, darfst du dir keine Sorgen machen. Ja, wenn der Doktor selber zum Patienten wird, dann haben wir alles verloren. Daher steht die Seelsorge im Widerspruch zum Willen Gottes. Was ist die Ursache der Seelensorge? Ein Mensch, der in Seelensorge lebt, ist entweder noch nicht vom Neuen geboren. Das müssen wir natürlich erstmal, wenn wir jemanden helfen wollen, fragen, ist er überhaupt vom Neuen geboren? Ja, wenn nicht, dann kannst du eh nichts machen. Du kannst natürlich seinen Bauch ein bisschen streicheln, dann geht es ihm besser. Dann geht er raus, dann geht es aber wieder los. Ja, dann ruft er wieder an, kannst du meinen Bauch wieder streicheln? Ja gut, wenn du als Bauchstreichler engagiert bist und Geld kriegst, ja gut, kannst du streicheln. Aber hat mit Gottes Wort gar nichts zu tun. Natürlich geht es den Leuten besser, wenn du denen sagst, ja, du Armer und du und du und du und du und du. Aber das löst das Problem nicht. Das Problem ist, er hat keinen Gott. Gottes Wort sagt, er ist verloren. Er hat keinen Frieden, er hat keine Ruhe, er hat gar nichts. Vergiss es. Und wenn du das machst, dann führst du ihn weiter in die Irre und unterstützt du sein Irrtum und seine Verblendung. Du musst ihm die Wahrheit sagen. Wenn du ihn liebst, sagst du ihm die Wahrheit. Wenn du einen siehst, der ist auf dem verkehrten Weg, sagst du ihm die Wahrheit. Und ich streichel, bis er den Abgrund erreicht und dann abstürzt und stirbt. Ja, jetzt hat er seine Seelenruhe. Auch nicht. Auch wenn er tot ist, hat er keine Seelenruhe. Also entweder ist er noch nicht vom Neuen geboren oder ein neugeborener Gläubiger, der noch unmündig ist und im Fleisch wandelt. Musst du mal wissen, ist er vom Neuen geboren. Wenn er noch nicht mal weiß, was das ist, dann ist der erste Schritt erstmal die Neugeburt. Und wenn er nicht möchte, dann kannst du ja nichts machen. Natürlich kann man freundlich mit ihm umgehen, ein gutes Wort sagen. Aber helfen wird ihm das nichts, weder jetzt noch in der Ewigkeit. Er ist leider dazu verdonnert dann, in die ewige Qual zu gehen. Wer nicht vom Neuen geboren ist, gehört noch zur Welt, deren Gott der Satan ist. Deshalb hilft nichts. Solange sein Gott der Satan ist, ja, kannst du ihm sagen, was du willst. Er muss aus dieser Knechtschaft des Satans befreit werden zur Knechtschaft Gottes, Knechtschaft der Gerechtigkeit. Zu diesem Joch, zum Joch Jesu, der sanftmütig ist, der leicht ist. 2. Korinther 4,4 schreibt der Apostel Paulus, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Der hat einen Gott, der seine Sinne verblendet hat. Du kannst ihm erzählen, was du willst. Du kannst natürlich was erreichen. Ne? So oberflächlich, jetzt geht es ihm besser. Wir sollen schon helfen, jedem helfen, wo wir es können. Aber die bleibende, nachhaltige, lebensverändernde Hilfe ist, dass wir ihm die Wahrheit sagen. Und das müssen wir jedem sagen, zumindest einmal. Möglich nicht so oft. Aber einmal sollen wir das jedem sagen. Der Satan liebt die Menschen nicht, sondern hasst sie. Deshalb setzt er alles daran, dass sie keine Seelenruhe haben, dass sie nicht in der Seelenruhe leben. Wenn er sie liebt, dann sagt er, ich wünsche euch das. Aber er hasst die Menschen und sucht sie in Finsternis zu halten. Er kennt sein Schicksal und er möchte, dass viele, viele, viele Menschen sein Schicksal teilen. Johannes 8,44, der Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Das sind die Menschen, die nicht Gott zum Vater haben. Es gibt in Gottes Wort nur zwei Möglichkeiten. Entweder hast du Gott zum Vater oder den Teufel zum Vater. Die Welt sagt, nein, ich habe weder Gott zum Vater noch den Teufel zum Vater. Ja, wieso nicht? Ja, weil weder Gott gibt noch Satan gibt. Aber wir wissen, die das Wort Gottes glauben, jeder hat einen Gott. Entweder ist es der Teufel oder ist es Gott, der Schöpfer. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Ja, ein Menschenmörder soll die Menschen lieben? Nein, kann er nicht. Kann nicht die Menschen lieben. Er war von Anfang an Menschenmörder und steht nicht in der Wahrheit. Also er lügt. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, der er ist ein Lügner und der Vater desselben. Das ist die Welt und das ist ihr Gott. Und wenn einer von der Welt ist, dann wirst du ihm nicht viel helfen. Wenn jemand zu mir kommt, um einen Rat bittet, und er hat von mir schon mal gehört, das wahre Evangelium, dann sage ich es ihm nicht wieder, versuche ich ihm zu helfen. Und nebenbei sage ich ihm, aber es wird dir ein bisschen helfen. Viel wird es nie helfen. Ja, ich weiß, aber das hat schon geholfen, was du gesagt hast. Gut. Aber denk dran, wenn du wahre Hilfe haben willst, musst du dein Leben verändern. Muss man schon, auch wenn er schon mal gehört hat, in der Weisheit Gottes vielleicht ihm auf den Weg geben. Wenn wir uns doch die Zeit nehmen und Menschen helfen, dann können wir vielleicht sich daran erinnern, wo die wahre Hilfe ist und wie die wahre Hilfe ist. Der neugeborene Gläubige hingegen kann in Seelsorge geraten. Der ist nicht davor gefeit. Deshalb sagt die Schrift auch, der Unmündige ist wie der Knecht. Das Leben ist ähnlich. Das siehst du gar nicht. Ein unmündiger Gläubiger und ein Ungläubiger haben den gleichen Lebensstil. Sie wollen alles aus eigener Kraft schaffen und vor allem ihren eigenen Willen durchsetzen. Nicht der Wille Gottes soll geschehen, eigene Kraft und eigene Wille. Der eine ist neu geboren, ja, aber unmündig. Und deshalb braucht er Aufseher, die ihn an der Hand nehmen. Der darf auch sein Erbe nicht verwalten, sagt die Schrift. Der ist wie ein Knecht. Der darf über sein Erbe nicht verfügen, bis er in die Mündigkeit hineinkommt. Also der neugeborene Gläubige hingegen kann in Seelensorge geraten, wenn er geistlich unmündig bleibt und daher fleischlich lebt. Ja, ich bin aber Kind Gottes. Ja, aber was hilft dir das? Du lebst gefährlich. Es kann sogar sein, dass du irgendwann nicht mal das bist. Abgesehen von deinem elenden Leben tagtäglich. Ständig Probleme und Konflikte. Und warum? Ja, weil du jetzt zwei Naturen in dir trägst und du kannst dich nicht entscheiden für die Natur Gottes und die Natur des Satans. Ständig hin und her geworfen. Wie die Meereswogen. Ja, du hast doch versprochen, Leben für Leben. Gott gibt dir ein neues Leben, du hast dein Leben ihm gegeben. Dein Wille zählt nicht mehr. So wie der Jesus gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und nein, mein Wille, sein Wille, mein Wille, sein Wille. Und dann wirst du Frieden haben. Kannst du keinen Frieden haben. Die Ursache hierfür liegt entweder in Unkenntnis des Wortes Gottes. Warum ist der Mensch, der gläubige Mensch, unmündig? Hat auch eine Ursache. Er ist ja vom Neuen geboren, er ist jetzt Kind Gottes, hat einen Heiligen Geist, den Geist der Sohnschaft, er ist ein Teil des Christus und immer noch unmündig. Ja, warum? Entweder in der Unkenntnis des Wortes Gottes oder darin, dass er ungehorsam ist und sich den Begierden des Fleisches hingibt. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, dass Gott, wenn er uns seinen Geist der Sohnschaft gibt, uns den freien Wille nicht wegnimmt. Der freie Wille bleibt. Er möchte unseren Gehorsam nicht durch Zwang oder Programmierung, da kann er gleich Roboter schaffen, unser freier Wille bleibt. Du bist jetzt mein Kind, du hast meinen Geist der Sohnschaft und jetzt musst du gehorchen aus freien Stücken, also aus freiem Willen. Du sollst selber dich dafür entscheiden. Und wenn du jetzt sagst, na, eigentlich, da ist was Schönes da und das kann ich nicht lassen und das kann ich nicht lassen. Du kennst das Wort Gottes, aber du blendest das aus. Warum? Weil du keine Seelenruhe hast, wenn du andauernd in dem Konflikt mit dem Wort Gottes kommst. Du suchst dir schöne Passagen, die deinen Bauch streicheln, auch als neugeborener Mensch. Aber die Passagen, die dich eigentlich zur Rechenschaft oder zur Ermahnung, zur Umkehr führen würden, die blendest du aus. Das ist genauso Unmündigkeit. Da hat der Teufel dich gepackt und dich aus dem Leib Christi hinaus manövriert. Ja, wieso? Du bist ein Teil, aber du bist nicht mehr unter dem Schutz Gottes. Warum? Weil du Bereiche in deinem Leben den Teufel überlassen hast. Deine Begierden überlassen hast und die Begierden des Fleisches, Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens. Ich will, ich will, ich will. Ja, du sollst wollen, was Gott will. Will das Gott? Sollst du wollen. Will das Gott nicht? Sollst du nicht wollen. Willst du etwas, was Gott nicht will? Bist du außerhalb seines Schutzes. Solch ein Wandel im Fleisch führt zu geistlicher Schwachheit und somit zu Seelensorge. 1. Korinther 3, Verse 1 bis 3. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen. Wie traurig, dass der Apostel Paulus sowas schreibt an seine Brüder. Sind seine Brüder im Herrn, in Christus, sind sie Brüder. Aber er kann mit ihnen nicht als Geistliche sprechen, sondern als Fleischliche. Als zu Unmündigen in Christus. Der fleischliche Gläubige ist ein Unmündiger in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Wenn man ein Baby bekommt, gibt man dem Baby eine Milch zu trinken. Warum? feste Speise können die Babys noch nicht vertragen. Aber irgendwann muss doch das Baby erwachsen werden. Das ist ja mehr als traurig, wenn man sich anschaut, dass ein Mensch mit 10, mit 15, mit 20 immer noch nichts essen kann, kein Brot essen kann, nur Milch. Was passiert? Wird's krank. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Ein sehr trauriger Zustand. Denn ihr seid noch fleischlich. Also das Problem existierte vor 2000 Jahren und existiert auch heute. Das ist ja nicht nur vor 2000 Jahren gewesen, das ist dauerhaft. Weil unser Wesen, das sündige Fleisch, immer noch, solange wie das sündige Fleisch an uns ist, ändert sich die Situation nicht. Wenn wir unseren Willen durchsetzen wollen, dann wandeln wir fleischlich und dann haben wir die Sorgen. Wir können natürlich uns immer wieder auf die Flucht machen. Viele machen das auch. Bestimmte Themen werden vermieden. Ja, nicht das wollen wir nicht ansprechen. Ja, das musst du gerade ansprechen, Bursche. Warum? Ja, weil das nicht passt, was du machst. Du musst das bereinigen. Na, lass uns über die fröhliche Morgensonne alle Reinhold Thalhofer reden. Das gefällt uns besser. Nein, wir sollen über die Themen reden, wo wir umkehren müssen. Und nicht über die Themen, wo man sagt, ja, Gott ist gut, wir singen laut, ja, Gott ist gut. Ja, das ist ja richtig alles. Aber jeder von uns muss sein Leben so prüfen, dass alles nach dem Willen Gottes läuft. Denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Ungehorsam gegenüber Gottes Wort hält den Gläubigen in einem Zustand der Unreife. Also entweder ist man von Neuem geboren, da weiß man noch nicht viel. Wie ein Baby ist auf die Welt gekommen, er weiß noch nichts, er muss lernen zu reden, lernen zu laufen und zu essen. Das ist ein Prozess. Also Unkenntnis von allem muss man lernen. Aber wenn das Kind einige Jahre alt ist, da muss schon was anderes sichtbar werden. Hat das Wort gehört, da mangelt es nicht mehr an Unkenntnis, sondern an dem Willen. Der Jesus sagt, es ist nicht so, dass sie es nicht können, sie wollen es nicht. Sie wissen es, sie wollen es aber nicht. Und das ist das Problem. Wenn ich das Wort Gottes kenne und selber bewusst ausblende, da bin ich ungehorsam. Und dieser Ungehorsam ist ein Zustand der Unreife. Während geistliches Wachstum durch die Erkenntnis und Anwendung des Wortes Gottes geschieht. Wir können geistig wachsen, wenn wir das Wort kennen und anwenden, umsetzen. Hebräer 5, Verse 12 bis 14. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein sollt, einer geht in die Schule, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, irgendwann könntest du eigentlich Lehrer werden mit 30. Sitzt du immer noch da wie ein Fünfklässler? Das kann doch nicht sein. Obgleich in der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Der die Speise nicht verträgt, ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, für die Reifen, für die Mündigen, deren Sinne durch Übung geschult sind. Durch Übung, immer wieder. Zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Also die Ursache für die Ungläubigen wissen wir, sie müssen vom Neuen geboren werden, sonst kann man ihnen nicht helfen. Kann man vielleicht ein bisschen jetzt kaschieren, ein bisschen für die nächste Zeit über die nächste Problematik bringen, aber dauerhaft kann man ihnen nicht helfen. Für die Gläubigen, Unreifen, Da gibt es nur eines, die müssen in die Reife, in die Mündigkeit hineinkommen. Und das ist die Lösung. Wenn wir die Ursache im Lichte des Wortes Gottes erkannt haben, finden wir die Lösung umso klarer in eben diesem Wort. Weil wenn ich heute, man geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, da zwickt hier schon seit 10 Tagen, 20 Tagen, seit 3 Monaten, der muss ja erstmal schauen, woran es liegt. Da kann ich sagen, ja, wahrscheinlich, weil hier deine Hüfte kaputt ist. Ja, könnte es sein, dass von Hüfte zu Schulter geht, weiß ich nicht. Aber er muss die Ursache erstmal finden. Wenn man die Ursache gefunden hat, dann kann man die Ursache behandeln. Und wenn wir die Ursache verstanden haben, dann kann man sie auch behandeln. Das ist dann relativ einfach. Für den nicht von neuen geborenen Menschen gibt es nur einen Weg. Er muss erkennen, dass er ein Sünder ist. Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie von Gott erhalten haben sollten. Solange er meint, ich bin kein Sünder, ja, wozu braucht er Sündenvergebung? Also muss er erkennen als erstes. Und dann, dass er die Hilfe eines Schöpfers braucht und allein das Opferwerk des Herrn Jesus Rettung bringt. Johannes 14, 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieses Werk Jesu bedeutet Leben für Leben. Gott, der Vater, schenkt jedem, der glaubt, ein neues, ewiges Leben. 3,16 kennen wir alle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dafür hat er den höchsten Preis bezahlt. Gott hat den höchsten Preis bezahlt. Was ist das? Das Leben seines eingeborenen oder erstgeborenen Sohnes. 1. Petrus 1,18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das ist, was Gott bezahlt hat. Das Leben seines Sohnes hat er für uns dahin gegeben. Wer dieses Geschenk annimmt, gehört nicht mehr sich selbst, sondern Gott. Ab diesem Zeitpunkt, und das ist der auch sehr entscheidend, viele sagen, ich bin vom Neuen geboren. Hier gehört dein Leben jetzt Gott? Wie, mein Gott? Da kannst du natürlich sagen, ich bin von Neuem geboren. Du kannst sagen, ich bin jetzt der König von Amazon oder was weiß ich. Da ändert nichts. Gibt es die Wälder, glaube ich, Amazon auch nicht, nur der Versandhändler. So, also ab diesem Zeitpunkt erwartet der Vater, dass der Neugeborene nicht mehr seinen eigenen Willen verfolgt, sondern Gottes Willen tut. Nicht so, jetzt Gott wird meine Pläne segnen. Nein, Gott wird deine Pläne überhaupt nicht segnen. Das ist die Wahrheit. Der wird deine Pläne überhaupt nicht segnen. Nur wenn du seine Pläne machst, dann sind sie gesegnet. Deine Pläne segnet er nicht. Die sind zu 99% nur Müll, wahrscheinlich 100%. Und das ist die Wahrheit. Wenn wir sagen, natürlich, kostet nichts, du wirst gesegnet, alles wird dir gelingen. Ja, dann ist jeder jetzt von Neuem geboren. Wir haben wahrscheinlich 1 Milliarde Neugeborene auf der Welt. Wir sagen, ich bin neugeboren. Bringen die Leute um. Frauen, die abtreiben wollen, werden umgebracht, erschossen. Weil sie als Neugeborene müssen sie natürlich das ungeborene Leben verteidigen. Das ist die Liebe Gottes, andere umzubringen, weil sie gesündigt haben. Oder weil sie irgendwas gemacht haben, was uns nicht passt. Oder sie vielleicht verbrennen, weil sie gegendert haben. So ist die Liebe. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass eure Leiber da bringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir haben jetzt Gottesdienst, wir feiern Gottesdienst. Aber das ist jetzt eine Zeit, wo wir das Wort Gottes gemeinsam studieren, empfangen und als lebendiges Wort in unser Herzen aufnehmen. Aber der Gottesdienst hört nie auf. Unser ganzes Leben gehört Gott. gehört ihm. Und was gehört zu unserem Leben? Alles. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Also sehen wir immer wieder, dass wir prüfen müssen, was Gott, was gut ist, was böse ist. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus und sagt, achte auf dich selbst und auf die Lehre. Auf dich selbst und auf die Lehre. Können Sie sagen, ja, ich achte auf mich selbst. Ja, wie? Die Lehre. Weil sonst kannst du nicht mehr unterscheiden, was ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist in seinem Wort offenbart. Er hat das gesagt. Nein, das möchte ich nicht. Naja, dann hilft dir nichts. Da bleibst du unmündig und bleibst du mit deinen Sorgen und geplagten Leben und elenden Leben. Es ist traurig, aber wir können nur helfen, indem wir ermahnen, indem wir füreinander beten, aber entscheiden muss jeder für sich. Sein ganzes Wesen zu heiligen. Sein ganzes Wesen Gott zu weihen. Auch für den neugeborenen, aber noch unmündigen Gläubigen, der im Fleisch wandelt, gibt es nur einen Weg zur Mündigkeit. Er muss in Gemeinschaft mit dem Wort Gottes wachsen. Wer dann sagt, na, das Wort Gottes, nein, das ist ja so trocken. Nein, es ist nicht trocken, das ist Geist und Leben. Wenn du das als trocken empfindest, dann bist du ganz, ganz weit gesunken. Und nicht im buddhistischen Sinne immer tiefer und tiefer, sondern im biblischen Sinne. Du sollst nach oben gehen und nicht sinken. 1. Petrus 2,2, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Also ist nicht trocken, seid begierig, das Wort Gottes zu kennen. Und dem Vater und seinem Wort gehorsam sein. Also das Wort und dann, wenn du das erkannt hast, dann gehorsam sein. Jakobus 1,22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn ich heute nur die Sachen höre, ja, schöne Bibelstelle, schöne Botschaft und so weiter, ja, eigentlich müssen wir schon was machen, ändern. Schauen wir uns in den Spiegel. Und wenn wir rausgehen, vergessen wir, wie wir ausgesehen haben. Machen wir gleich weiter. Täter des Wortes. Müssen wir gehorsam sein und unser Leben entsprechend gestalten. Nur so kann er durch die Kraft des Heiligen Geistes die Begierden des Fleisches überwinden. Die Begierden des Fleisches, das ist das größte Problem. Das größte Problem und der größte Türöffner für den Teufel. Wir haben kein anderes Problem. Wir dürfen das nie ausblenden. Begierden, Begierden, Begierden in jeder Hinsicht. Geld, Ruhm, Sex, Gesundheit, Schönheit, Macht, Einfluss und Begierden, Begierden, Begierden. Da müssen wir aufpassen. Haben wir uns den Begierden unterstellt oder dem Geist Gottes unterstellt? Haben wir vielleicht teilweise den Begierden uns teilweise unterstellt? Ja, dann bekommen wir teilweise Unfrieden, Unruhe. Machen wir uns teilweise kaputt. Nur so kann durch die Kraft des Heiligen Geistes die Begierden des Fleisches überwinden und zu geistlichen Reife gelangen, hinein in die wahre Ruhe seiner Seele. Alleine schon das Wort, wenn man das hört, muss man sagen, Mensch, bist du verrückt, dass du das nicht machst. In die wahre Ruhe seiner Seele, Seelenruhe. Die Welt spielt verrückt. In jeder Hinsicht, wirtschaftlich, politisch, geopolitisch und so weiter. Die Szene jetzt am Freitag, alle Leute, mei, was sage ich für Nachrichten, was ich sage. Ich sage, ja, keep cool, geh in die Ruhe, Seelenruhe. Die Leute sagen, ist verrückt. Ja, weil wir sind Botschafter. Natürlich ist es traurig, wenn wir sehen, dass zwei Leute die Köpfe gegenseitig einschlagen. Aber das darf unsere Seelenruhe nicht beeinträchtigen. Wir beten für sie. Wir beten für Zelensky, wir beten für Trump. Aber das soll uns nicht... Ja, und was passiert jetzt? Ja, der schießt eine Atomrakete auf uns, der Putin. Ja, dann bist du schneller beim Herrn. Und wenn nicht, dann gebt alles. Besorgt euch um nichts. Paulus sagt, wenn ich lebe, lebe ich für Christus. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich für Christus. Also wenn ich lebe und nicht, dann bin ich für Christus. Wenn wir das glauben und tun, haben wir Ruhe für unsere Seele. Matthäus 11, 28, 29. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Gibt es keinen anderen Weg? Er sagt, hast du Probleme? Bist du mühselig und beladen? Komm zu mir. Da wirst du Ruhe für deine Seele finden. Dann geh zu Reinhold. Ja, kannst du Reinhold gehen? Wenn er dir sagt, dass du zu mir kommst, dann ist er der Richtige. Wenn er dir sagt, komm, ich erzähle dir ein paar Tricks, wie du das machst, dann ist er Falsche. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wollen die Mühseligen und die Beladenen Ruhe für ihre Seele finden, so müssen sie nicht zu Seelsorgern gehen, sondern als das Joch Jesu auf sich nehmen. Das Wort Gottes stellt klar, dass wir nie gänzlich frei existieren können und dass wir entweder frei von der Sünde und Knechte der Gerechtigkeit sind. Also wir haben das Joch der Gerechtigkeit, weil wir Knechte der Gerechtigkeit. Joch bedeutet, du bist geknechtet. Okay? Wir nehmen das Joch Jesu auf uns, wir sind die Knechte Jesu. Jeder Apostel fängt seinen Brief an zu Gott, dem Vater, und bezeichnet sie als Knecht Jesu Christi. Na, wir sind doch nicht der Apostel. Wie bezeichnen wir? Ja, wenn der Apostel sich als Knecht Jesu Christi bezeichnet, du nicht. Der Jesus sagt, ihr seid meine Brüder und meine Freunde. Aber wir wollen bekennen, dass wir uns seinem Willen, der den Willen des Vaters repräsentiert, unterstellen und sagen, wir sind Knechte Jesu. Deshalb sagt er, nehmt mein Joch auf euch. Also entweder sind wir die Knechte der Gerechtigkeit oder frei von der Gerechtigkeit, haben wir sein Joch nicht, aber dann Knechte der Sünde. Also eins von beiden. Das Joch des Herrn Jesus bedeutet, dass wir uns ihm, ja dem Wort Gottes, unterordnen und gehorchen, anstatt den Begierden unseres Fleisches nachzugehen. Wenn der unmündige Gläubige in die Mündigkeit wächst, wird er nicht länger mühselig und beladen sein, sondern erfüllt mit der Frucht des Heiligen Geistes. Oh, jetzt kommt der Frühling. Frucht des Heiligen Geistes, wenn man das hört. Also das ist ein Kontrastprogramm zu den Mühseligen und Beladenen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Langmut, Sanftmut und Treue und Selbstbeherrschung. Das ist einmal der Himmel, das andere ist die Hölle. Der lebt schon im Himmel, der andere lebt in der Hölle. Aber das erfordert, in die Mündigkeit hineinzukommen. Galater 5, 22 kennen wir. In allen 21 Briefen finden wir nirgendwo, dass bestimmte Personen als Seelsorger für andere Gläubige eingesetzt werden sollen, wie es in vielen sogenannten Kirchen üblich ist. Wer hilft dann den Unmündigen, haben wir gesagt, den Beladen und Mühseligen, das Joch Jesu auf sich zu nehmen? Jetzt geben wir ein bisschen Gas, das schauen wir uns in den nächsten Abschnitten im Wort Gottes an. Schaffen wir es, oder, Reinhold? Packen wir es. Ich frage euch auch, vielleicht 2-3 Minuten Überschreitung, aber nicht länger. Bis 3 ist erlaubt. Die Schrift stellt klar, dass die Verantwortung für das geistliche Wachstum der Gläubigen nicht bei einem speziellen Seelsorgedienst liegt, sondern bei den Ältesten der Gemeinde. Weil in die Mündigkeit zu führen, ist die Aufgabe der Ältesten. Diese sind eingesetzt, um die Unmündigen in die Mündigkeit zu führen. Also die Ursache ist die Unmündigkeit, die Lösung ist die Mündigkeit. Ja, wer macht das? Jeder muss für sich entscheiden, aber wer hilft, welche Verantwortung ist das? Die Ältesten. Nicht durch psychologische Methoden oder menschliche Weisheit, sondern durch die gesunde Lehre, Ermahnung und durch ihr Vorbild. Wenn die Ältesten müssen Vorbilder sein. Wenn sie kein Vorbild sind, dann haben sie versagt. Und da werden sie entsprechend Rechenschaft ablegen müssen. 1. Petrus 5, Verse 2 und 3. hütet die Erde, spricht zu den Ältesten, hütet die Erde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht aus Zwang, freiwillig. Nicht um schändlichen Gewinns willen, nicht wegen Geld, wegen Geld wirst du die Wahrheit nicht mehr sagen. Nicht um schändlichen Gewinn, und das ist natürlich hier noch betont von der Apostel Paulus, der Gewinn wird hier schändlich in dem Zusammenhang. Der Gewinn an sich ist nichts. Wenn du heute ein Kaufmann bist und kaufst du deine Semmel für 1 Euro, verkaufst du 1,10 Euro und dann hast du die 10 Cent für dich, das ist ein Gewinn, davon musst du leben. Aber das ist schändlich. Das ist schändlich. Sondern warum? Weil Gottes Wort zu Ware gemacht wird. Das ist keine Semmel, die man verkauft und Gewinn macht, sondern bereitwillig, nicht als solche, die über den Bereich, über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Die Ältesten müssen Vorbild sein. Hier wird Folgendes deutlich. Die Ältesten sollen die Herde hüten, also für das geistliche Wohl der Gläubigen sorgen. Sie tun dies freiwillig und bereitwillig, nicht aus Zwang oder finanziellen Interessen. Ihre Autorität ist nicht die eines Herrschers, sondern die eines Vorbildes. Das bedeutet, dass geistliche Leitung in die Mündigkeit nicht durch ein institutionelles Seelsorgesystem erfolgt, sondern durch Männer, die in Wort und Tat vorangehen. Wie passiert das? Die Schrift zeigt, dass dies durch Lehre, Ermahnung und Vorbild geschieht, nicht durch psychologische Beratung, Seelsorgeprogramme, aber durch die Lehre. Lesen wir von dem Apostel Paulus an Timotheus, 1. Kapitel 4. Wenn du dies den Brüdern vorhältst, wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist, die unheiligen und altweibischen Fabeln aber weise ab. Also die dürfen nicht geduldet werden, übe dich aber zu Gottseligkeit. Die Gläubigen werden zur Reife geführt, indem sie in der gesunden Lehre unterwiesen werden. Falsche Lehren oder menschliche Weisheiten dürfen keinen Platz in der Gemeinde Gottes haben. 1. Kolosser 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen darstellen in Christus. Das Ziel ist es, jeden Gläubigen zur vollen Reife in Christus zu führen. Und dies geschieht durch Verkündigung, Ermahnung und Lehre. Das ist ganz klar. Der unmündige Christ ist geplagt und mühselig. Der mündige Christ hat seine Seelenruhe. Und diese Transformation muss geschehen. Wie? Durch Lehre, durch Verkündigung, durch Ermahnung und durch Vorbilder. Jetzt sehen wir die Ermahnung und Korrektur. Weiter schreibt an Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Deshalb muss man ab und zu auch über das Kontingent von Abwesenheit und Urlaub und so weiter sprechen. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Die Schrift selbst ist ausreichend, um Unmündige zur Reife zu führen. Sie erzieht, überführt und leitet den Gläubigen in die Gerechtigkeit. Und dann durch Vorbild und gelebte Wahrheit. 1. Korinther 11, 1, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Er sagt auch, ich bin Christi Nachahmer, seid auch mein Nachahmer. Und er sagt, nehmt euch uns als Vorbild. Natürlich ist er nicht sündfrei gewesen, der Apostel Paulus. Aber er war sehr, 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 sehr weit nah an Christus. Philipper 3,17, seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Die Ältesten und die reifen Gläubigen sollen durch ihr Leben ein Vorbild sein. Der Reife, der Mündige, Gläubige muss ein Vorbild für den unreifen, unmündigen Gläubigen, damit er bei ihm das sieht und entsprechend nachahmt. Mündigkeit entsteht nicht nur durch Worte, sondern auch durch gelebte Wahrheit. Fazit: Seelsorge ist nicht biblisch, da sie auf menschlicher Weisheit und psychologischen Ansätzen beruht, anstatt die Gläubigen durch das Wort Gottes und das Vorbild reifer Brüder und Schwestern in die Mündigkeit zu führen. Die Schrift zeigt klar, dass die Verantwortung für das geistliche Wachstum nicht bei ausgebildeten Seelsorgern liegt, sondern bei den Ältesten der Gemeinde. Sie sollen die Gläubigen durch Lehre, Ermutigung, Ermahnung und Vorbild stärken, damit sie selbst in der Erkenntnis Christi wachsen. Das Ziel ist die Mündigkeit ist in Christus. Das ist das Ziel, was wir verfolgen. Ein unmündiger Gläubiger bleibt mühselig und beladen, weil er seine Kraft aus sich selbst oder aus anderen Menschen schöpft. Doch wer in die Mündigkeit wächst, ruht nicht mehr in menschlicher Hilfe, sondern allein in Christus selbst. Er wird nicht mehr von Seelsorgeprogrammen und psychologischer Beratung abhängig sein, sondern von der Wahrheit des Wortes Gottes geleitet. Die Frucht eines mündigen Lebens zeigt sich in der Freiheit des Geistes, und der Frucht des Geistes kennen wir. Das ist die einzige biblische Lösung für mühselige und beladene Gläubige. Nicht Seelsorge, sondern geistliche Reifung durch die gesunde Lehre des Wortes Gottes. Und so bitten wir Gott, alle zusammen den Vater, dass er jedem Einzelnen die Gnade schenkt, in diese Mündigkeit hineinzuwachsen, damit wir nicht von Menschen abhängig sind, sondern mit ungeteiltem Herzen allein auf ihn vertrauen. Und so wird Gott, der Vater, in und durch uns verherrlicht, geehrt. Ehre, Ehre. Wenn wir singen, wenn wir so leben, dann haben wir geehrt. Natürlich auch mit den Lippen. Aber ohne Taten, da bleiben nur Lippenbekenntnisse. Gott möchte uns hören, aber auch sehen, wie wir leben. In diesem Sinne sagen wir Amen. Liebe Geschwister, wir verabschieden uns auch im Netz und wünschen Gottes Frieden und Gnade und die Mündigkeit in Christus. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.